Mensch, du hast recht. Aber wer vertritt eigentlich in der deutschen Rentenversicherung ihre Rechte? Wer steht für sie ein und wie? Lernen Sie mit mir heute eine Selbstverwalterin kennen.
Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast mit Dr. Marco Streibelt.
Heute starte ich sachlich. Die Deutsche Rentenversicherung Bund ist selbstverwaltet. Das bedeutet, Arbeitnehmer und Arbeitgeber leiten die Geschicke der Rentenversicherung, sogenannte SelbstverwalterInnen. Das tun sie über die Vertreterversammlung oder auch den Vorstand. In diesen Gremien sind je zur Hälfte VertreterInnen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern aktiv für sie dabei und sorgen dafür, dass die Beiträge im Sinne der Beitragszahlenden verwendet werden. Darüber hinaus werden besondere Aufgaben in der Selbstverwaltung übernommen, etwa zu Fragen der Organisation, der Rentenversicherung, des Personals, der Finanzen und auch der Rehabilitation. Die Selbstverwaltung gestaltet mit, welche Leistungen in Reha und Prävention erbracht werden sollen. Sie setzt sich für eine gute Versorgung ein und legt Qualitätsstandards fest. Aber wer sind diese Menschen? Wie kommen sie in dieses Ehrenamt, die Selbstverwaltung? Was bedeutet das für sie selbst, aber auch für uns und für die Rehabilitation? Das möchte ich jetzt mit Rebecca Liebig besprechen. Ganz herzlich willkommen, Frau Liebig.
Hallo.
Starten wir ganz persönlich. Wie stellen Sie sich eigentlich anderen Menschen vor?
Eigentlich so, wie ich mich immer vorstelle. Mein Name, haben Sie ja schon gesagt, Rebecca Liebig. Ich bin Mitglied im Bundesvorstand von der Gewerkschaft Verdi. Und dort auch in der Funktion, Selbstverwalterin sein zu dürfen. Und zwar für eine der sehr, sehr großen Organisationen der Deutschen Rentenversicherung.
Und erlauben Sie mir noch eine persönliche Nachfrage. Was bedeutet für Sie Menschlichkeit im Kontext der Deutschen Rentenversicherung?
Das bedeutet mir sehr viel. Denn Menschlichkeit beginnt ja dort, wo Menschen selber auch eine Mitsprache haben. Wo Menschen ihre Betroffenheit nicht nur spüren, sondern wissen, dass ihre Betroffenheit ernst genommen wird und andere Menschen in der Lage sind, ihnen dabei behilflich zu sein. Das ist für mich Menschlichkeit. Und das spiegelt die Deutsche Rentenversicherung sehr, sehr gut wider.
Okay, wunderbar, Frau Liebig. Kurz, ganz grundlegend, die Selbstverwaltung ist ja so ein schillerndes Wort. Wie würden Sie Laien erklären, was die Selbstverwaltung eigentlich bedeutet und was die Selbstverwaltung in der Deutschen Rentenversicherung bedeutet?
Da gehe ich vielleicht mal einen Schritt zurück. Warum gibt es überhaupt Selbstverwaltung? Genau die Frage, die Sie gestellt haben. Wofür? Wenn wir überlegen, es gibt Lebensrisiken innerhalb der Arbeitswelt. Da kann man krank werden, man kann arbeitslos werden, man kann seine Arbeit verlieren, man kann einen Unfall haben. Für all diese Risiken gibt es Institutionen, Organisationen. Für Krankheiten kennen wir alle die Krankenkassen. Wenn ein Unfall passiert während der Arbeit, haben wir die Unfallkassen. Mhm. Wir haben, wenn ich arbeitslos werde, die Bundesagentur für Arbeit. Und wenn ich in Rente gehe, beziehungsweise in der Arbeitswelt aber auch schon Leiden habe, damit ich vielleicht länger arbeiten kann, haben wir die Deutsche Rentenversicherung. Diese Institutionen sind eigentlich eine staatliche Aufgabe. Warum? Wir zahlen jeden Monat dafür. Jeder zahlt seine Beiträge ein. Und deswegen ist das eine staatliche Aufgabe. Und da hat der Staat gesagt, naja, eigentlich würde ich diese Aufgabe ja durchaus gut wahrnehmen, aber ich glaube, ich muss irgendwie die Betroffenen doch mit einbeziehen. Mhm. Und so entstand die Idee der Selbstverwaltung. Das heißt, diese Organisationen verwalten sich selber mit dem Ziel, die Betroffenen mit einzubinden. Das passiert einmal auf der Arbeitgeberseite, denn die Hälfte der Beiträge zahlt in der Regel der Arbeitgeber. Und denn dann auch die Versichertenseite. Ich wiederum vertrete in dieser Konstruktion die Versichertenseite. Das heißt, ich habe den Blick ganz, ganz stark darauf, wie geht es den Versicherten? Hm. Was brauchen sie? Hm. Welche Risiken sind dann auch wirklich alle abgedeckt?
Das ist ganz interessant. Das heißt, Selbstverwaltung, ich versuche es jetzt mal für mich zu klären. Das muss ich mir das so vorstellen wie eine Gesellschafterversammlung eines Unternehmens?
Mhm. Ja. Der Unterschied besteht darin, das eine sind, man kennt das, Aktiengesellschaften, DAX-Gesellschaften und. Das andere ist aber staatlich. Ja. Und deswegen heißt es bei uns soziale Selbstverwaltung, weil es um die sozialen Belange geht, und Selbstverwaltung, weil es halt eine juristische Geschichte ist.
Das heißt, der Staat wollte seinerzeit auch eine gewisse Eigenständigkeit dieser Institution sicherstellen, auch eine gewisse Unabhängigkeit von der konkreten Politik.
Richtig, und das ist auch sehr gut. Denn sonst würde sich das, wir wissen in der Politik, sich das ja ständig ändern. Und so haben wir eine Basis und jeder hat auch eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Ruhe. Genau, weil wir ja sagen, wir, also sprich das Volk einerseits und die Regierung. Wir sind sozial, ja, wir haben eine soziale Regierung und deswegen ist dieser Begriff an der Stelle auch so wichtig und deswegen gibt es die Selbstverwaltung.
Das ist ganz spannend. Geht sicherlich auf Bismarck zurück.
Also, ja, das ist richtig.
Gut, Frau Liebig, vielleicht kurz zu Ihnen, weil die Frage habe ich mir auch schon häufiger gestellt. Wie wird man eigentlich Selbstverwalterin? Also wie war Ihr persönlicher Weg in die Selbstverwaltung?
Also Sie werden lachen. Über Selbstverwaltung bin ich regelrecht gestolpert. Mhm. Warum? Der eine oder andere kennt das, man ist in der Schule und man hat Sport und zack, passiert irgendetwas. Ich habe mir den Zahn weggehauen. Und da lernte ich tatsächlich die Unfallkasse kennen. Ja. Und da war ich aber 12 und die waren so nett, habe ich mal gedacht, ach, das wäre ja auch nicht schlecht, mal hier zu arbeiten. Da wusste ich von dem Begriff Selbstverwaltung noch gar nichts. Mhm. Später, als ich natürlich anfing zu arbeiten, und dann sieht man ja auch, was man alles bezahlen muss an Steuern und an Beiträgen, fragt man sich dann schon, wo sammelt sich eigentlich dieses ganze Geld, ne, was sie mir dann netterweise abziehen. Ja. Die Selbstverwaltung wurde für mich aber dann nochmal konkret wichtig. Ich bin ja Arzthelferin und habe denn dann auch innerhalb dieser Ausbildung natürlich etwas von Krankenkassen und Krankenkassenwesen kennengelernt. Unter anderem aber auch über Rente ganz, ganz viel gelernt und Unfallkassen. Und so hatte ich zumindest mal dort die erste Berührung damit. Später, als ich denn dann in der Krankenkasse selber tätig war, gab es natürlich Selbstverwalter. Da habe ich sie kennengelernt, denn die sind ja denn dann auch ein wichtiger Bestandteil innerhalb der Krankenkasse. Und als ich denn dann bei Verdi als Gewerkschafterin unterwegs sein durfte, da war es auch ganz klar, dass ich mich für die deutsche Rentenversicherung interessiere und mich auch dafür einsetzen möchte, dass die Belange von Versicherten gut auch tatsächlich angegangen werden.
Und man wird gewählt in dieses Amt, ne? Oder?
Das ist vollkommen richtig. Es ist nicht so, dass man sich ja darauf bewerben kann, denn es ist ein Ehrenamt. Ja. Und ein Ehrenamt, wie das Wort schon sagt, beinhaltet natürlich die Freiwilligkeit und es gibt andere, die sagen, Mensch, die könnte unsere Interessen gut vertreten. Und diese Wahl, die findet tatsächlich statt, demnächst wieder 2029. Muss ich mal ganz kurz anteasern, kurz
spoilern. Ist ja noch ein bisschen hin.
Ist noch ein bisschen hin, aber die Vorbereitungen laufen. Ja. Und dort gibt es dann verschiedene Listen, dass man sagt, das ist die Arbeitgeberliste, die würden gern den und den und den vorschlagen. Wir von der versicherten Seite sagen, ach, wir haben hier auch ein paar, die schon gedient sind. Das heißt, die kennen sich da gut aus, die könnten uns gut vertreten. Und wir stellen ebenfalls eine Liste zusammen. Und dann werden diese Listen gewählt, und zwar von den Versicherten und von den Rentnerinnen und Rentnern, jetzt innerhalb der deutschen Rentenversicherung. Und dann weiß man, okay, die sind gewählt und die vertreten jetzt dann auch unsere Rechte.
Die Sozialwahl ist das, um es genau zu sagen. Und 2029 das nächste Mal wieder. Wie erfährt man denn von der Sozialwahl? Wissen Sie das zufällig genau? Also ich persönlich als versicherter Mensch, wie erfahre ich davon, dass ich an einem bestimmten Tag in 2029 Frau Liebig wählen könnte?
Ja, also ich hoffe, dass Sie da auf jeden Fall was von erfahren. Angeschrieben werden Sie auf jeden Fall. Also das ist das eine. Aber Sie bekommen natürlich auch Werbung. Sie bekommen Werbung von der Deutschen Rentenversicherung, aber auch von uns als Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter.
Als Wahlwerbung quasi.
Als Wahlwerbung, ja. Selbstverständlich. Ja, denn wir stellen uns ja denn dann auch zur Wahl. Ja. Und Sie werden das aber auch, denke ich, über die verschiedenen sozialen Medien erfahren. Also die Vorbereitungen laufen an der Stelle. Mhm. Und wir wollen das publik machen, damit tatsächlich viele Menschen davon erfahren. Denn den Punkt, den Sie jetzt ja gerade angesprochen haben, ist insofern wichtig, weil wir mitbekommen haben, dass die Wahlbeteiligung leider sehr, sehr schlecht ist. Das heißt nicht, dass es die Menschen nicht interessiert. Diese Auffassung vertrete ich nicht. Ich glaube, sie erfahren viel zu spät darüber oder können sich nichts darunter vorstellen, wofür das gut sein soll, wenn das dann irgendwo im Briefkasten liegt oder man bekommt, man sieht über TikTok oder Social Medias irgendjemand, der erzählt etwas von sozialer Selbstverwaltung und von Sozialwahlen. Schon allein die Begriffe sind so umständlich für unsere heutige Zeit, aber so ist das nun mal und deswegen hoffe ich, dass Sie das auf jeden Fall mitkriegen werden.
Na, ich hoffe nicht, dass Sie einen Anglizismus draus machen. Aber nochmal auch ein Statement von mir hier an der Stelle. Ich habe das lange Zeit auch unterschätzt, selbst als Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung habe ich es lange unterschätzt, welche Rolle die Sozialwahl spielt. Aber das ist ja die Möglichkeit für Menschen, wie Sie das gerade auch angebracht haben, ein Stück weit auch mitzuentscheiden, was mit meinen Geldern passiert. Mhm. Weil die Abgaben hat man und man kann darüber sich streiten und kann darüber meckern. Aber man kann auch versuchen, sich zu engagieren, indem man zum Beispiel Menschen in die Selbstverwaltung wählt, wo man glaubt, dass sie dann darauf aufpassen, dass da mit gute Sachen geschehen. Was geschieht denn damit also? Was bedeutet dieses Ehrenamt eigentlich? Was macht eine Selbstverwalterin?
Eine Selbstverwalterin entscheidet unter anderem darüber, wie die Finanzen eingesetzt werden. Natürlich gibt es einen Bereich, wo wir nicht drüber entscheiden. Personal und so weiter, das entscheiden wir nicht. Aber wir entscheiden darüber, wird etwas angeschafft. Zum Beispiel haben wir Techniken, die denn auch tatsächlich heute greifen, die eine Erleichterung darstellen können, wenn es darum geht, eine gute Beratung sicherzustellen. Wenn es darum geht, dass jemand sagt, Mensch, ich habe einen Antrag und ich weiß gar nicht, wie ich den ausfüllen soll. Wie kann das funktionieren? Da machen wir uns in der Selbstverwaltung Gedanken drum, zusammen natürlich mit dem Präsidium und den Präsidenten und Geschäftsführung, wie so etwas gestaltet wird. Das ist der eine Part. Der andere Part ist, dass wir auch ganz genau gucken, wie sind unsere Reha-Kliniken ausgestattet. Denn eine Rehabilitation, das bedeutet, hatte ich einen Unfall und ich möchte, dass ich wieder relativ schnell wieder in Arbeit komme. Das heißt, die Krankheit selber ist schon ist sozusagen nicht mehr vorhanden, aber ich muss mobilisiert werden. Das ist der eine Teil. Der andere ist die Prävention. Das heißt, ich merke schon, der Rücken, da knackst es ab und zu und dementsprechend brauche ich eine Prävention, dass ich dann auch lang genug fit bleibe. Darüber macht sich die Selbstverwaltung Gedanken und sagt, die Reha-Klinik muss so ausgestattet sein, dass sie ihrem Ziel tatsächlich gerecht wird. Und da gibt es verschiedenste, je nach Diagnose, verschiedenste Schwerpunkte. Und da schauen wir drauf, stimmt das Gebäude noch? Sind die Gerätschaften auch tatsächlich so, dass die auf dem neuesten Stand sind? Haben wir auch Ärzte, die gut ausgebildet sind, genau für diesen Bereich? Und so weiter.
Aber das machen Sie nicht selbst?
Das mache ich nicht in persona selber, sondern wir als Selbstverwalter bekommen dann oft einen Bericht oder ich sage auch manchmal ein Angebot, was wir uns dann anschauen und dann überlegen, die Arbeitgeberseite überlegt, ist das alles tragbar, also sprich, ist das finanziell auch möglich? Wir von der versicherten Seite sagen, ja, es muss natürlich finanziert werden können, aber bringt es den Betroffenen an der Stelle auch tatsächlich etwas? Und darüber diskutieren wir dann und das machen wir regelmäßig und sehr intensiv.
Und das ist ja eine Pari-Pari-Verteilung, sodass alle Interessen in der Gesellschaft halbwegs gut verteilt sind, sodass man dann davon ausgeht, dass ausgewogene Entscheidung getroffen wird.
Das ist unser Ziel. Und es ist auch nicht so, dass wir sozusagen versuchen, die andere Seite irgendwie auszubooten, sondern es geht tatsächlich darum, eine Entscheidung zu treffen, die für alle nicht nur tragbar ist, sondern die gut ist. Und das heißt, wir versuchen immer eine konsensuale Entscheidung, also einen Konsens herzustellen. Das ist uns als Selbstverwalterinnen auch sehr, sehr wichtig.
Und wie oft klappt das?
In der Regel klappt das ganz gut. Wir fighten natürlich an der einen oder anderen Stelle, das ist ganz klar, hinter verschlossenen Türen. Aber am Ende kommen wir dann doch zu einem Ergebnis, dass wir sagen, okay, wenn wir das noch ein bisschen verrücken oder das noch ein bisschen anders stellen, dann, glaube ich, sind auch alle Interessen befriedigt und darum geht es. Und von daher gesehen, ja, doch, das funktioniert.
Also muss man sich das eigentlich wie in der Politik vorstellen, wie im Bundestag, wenn um Gesetze gestritten wird. Man versucht, einen Konsens zu finden, der alle zufriedenstellt.
Mit dem Unterschied, wir finden einen Konsens. In der Politik ist das nicht immer der Fall.
Okay, gut. Gut, ein Kernbereich haben Sie schon angesprochen, der uns auch interessiert, die Rehabilitation. Wie wirken sich die Entscheidungen der Selbstverwaltung denn auf das konkrete Leistungsgeschehen aus? Sie sind schon auf die Qualität, glaube ich, eingegangen. Welche Dinge gestalten Sie dann noch mit?
Wir gestalten unter anderem mit, dass wir sagen, okay, wenn wir ein Klinikum haben, was nicht so gut ausgestattet ist, dann entscheiden wir darüber, okay, behalten wir es im Sinne von, wir modernisieren es oder müssen wir sagen, lohnt sich nicht aus fiskalischen Gründen, sondern wir müssen das tatsächlich neu aufsetzen. Und so schauen wir uns momentan gerade die Kliniken insbesondere an, weil wir sie in einem guten Zustand, in einem gut modernen Zustand auch haben möchten. Denn wir sehen das, wenn wir die Kliniken, die wir schon modernisiert haben, die kommen natürlich sehr, sehr gut an. Denn da sind nicht nur tolle Geräte und auch ein toller Service. Auf all diese Sachen achten wir, sondern wir merken auch, dass die Menschen dann gerne diese Kliniken wählen. Und das ist für uns ja dann die Bestätigung, dass wir da eine gute Entscheidung getroffen haben, wenn die Kliniken ausgelastet sind.
Also die eigenen Kliniken, die eigenen Einrichtungen der Deutschen Rentenversicherung werden durch Sie mit sozusagen gemonitort und Sie entscheiden über diese Standorte und auch über die Ausgestaltung der Standorte. Dann nehmen Sie ja die Rolle eines Klinikbetreibers, wenn man so will, so ein bisschen ein Stück weit. Ne?
Ganz gewiss, ganz gewiss. Denn wir wollen natürlich auch an der Stelle eine gute Wirtschaftlichkeit haben. Also einerseits Versicherte gut beraten beziehungsweise auch gut stützen innerhalb ihrer Krankheit bzw. Genesung. Andererseits wollen wir das aber auch wirtschaftlich gestalten, dass wir das lange für viele auch machen können, auch zukunftsorientiert.
Und der Vorteil ist, dass sie halt diese Ruhe haben und das in Ruhe und langfristig planen können und nicht abhängig sind von der Kurzfristigkeit der Politik.
So ist das.
Womit wir wieder am Anfang werden. Übrigens, Frau Liebig, ganz spannend, wir hatten dieses Thema der Modernisierung und der Ausgestattung der Reha-Kliniken auch schon hier im Podcast. Herr Urlichs, der Leiter der Immobilienabteilung, genau. Kennen Sie sicherlich. Ja. Der ist häufig in Ihren Gremien bestimmt und muss die Angebote vertreten. Der war hier zu Gast und hat uns was über heilende Architektur in Reha-Einrichtungen erzählt.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, denn das war einer unserer Schwerpunkte, als es halt darum ging zu modernisieren. Was bedeutet modernisieren und wie wirkt es auf die Psyche des Menschen? Mhm. Und das hat er uns sehr, sehr gut nahegebracht.
Das ist ja total interessant. Das heißt, eine Selbstverwalterin hat nicht nur mit rein verwaltungsseitigen Sachen zu tun, sondern auch durchaus mit inhaltlichen Dingen rund um die Rehabilitation. Wir selbst merken das übrigens auch. Der Vorstand hat ja verschiedene Ausschüsse, darf ich sagen. Ein Ausschuss beschäftigt sich mit der Rehabilitation. Und mit diesem Ausschuss haben wir relativ viel zu tun. Gerade wenn es um die Weiterentwicklung geht, wenn es um neue Forschungsprojekte geht, dann stellen wir die diesem Ausschuss vor. Und der Ausschuss entscheidet letztlich auch mit, also im Auftrag des Vorstandes, ob diese Forschungsprojekte dann auch durch uns gefördert werden, ob wir diesen Weg gehen oder ob wir das vielleicht anders machen. Insofern haben wir da auch relativ viel mit der Selbstverwaltung zu tun.
An der anderen Stelle haben Sie bestimmt auch mit der Selbstverwaltung zu tun, und zwar, wenn es darum geht, wie ist die personelle Ausstattung. Da schauen wir natürlich auch immer ganz genau drauf, weil wir möchten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der deutschen Rentenversicherung sich jetzt nicht falsch verstehen, dass diese durch die Arbeit nicht krank werden, also müssen es genug Personen sein, und aber auch, dass die Ausgestaltung der Arbeit, heißt also wie gearbeitet wird, auch da schauen wir ganz genau hin. Die Servicezentren, die eingerichtet worden sind, ist eine Idee beziehungsweise ein Ergebnis davon, dass man gesagt hat, ist es nicht besser zu konzentrieren und dass die Kolleginnen und Kollegen denn dann an der Stelle sozusagen immer verfügbar in dem Sinne die Fragen schneller beantworten zu können, dann haben wir festgestellt, ja, aber wie in anderen Unternehmen auch. Die Demografie lässt da natürlich zu wünschen übrig und haben uns Gedanken gemacht, wie kriegen wir das aufgefangen, wie kriegen wir trotzdem die Fragen gut beantwortet und haben denn dann Techniken uns vorstellen lassen, ob es jetzt Chatbots sind und so weiter. Also auch da sind wir sehr, sehr aktiv unterwegs.
Das hilft ja den Versicherten direkt. Also das ist ja, Sie haben sozusagen Beratung zentralisiert. Mhm. Also auch mit solchen strategischen Entscheidungen haben Sie zu tun.
Ja.
Oh, das ist ja hochinteressant. Kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz zurück zur Reha. Was mich noch interessiert, gibt es denn aktuelle und zukünftige Entwicklungsthemen im Bereich Reha, die Sie besonders interessieren, die Sie vielleicht auch in der Selbstverwaltung gerade besonders zum Thema haben?
Ja, wir haben zum Thema, dass wir uns anschauen, wo haben wir überall die Reha-Einrichtungen einerseits und dass diese auch gut verteilt sind. Das heißt, deutschlandweit auch gut verteilt sind. Es macht ja wenig Sinn, dass man sagt, in der einen Bundesland sind nur 2 und bei dem anderen sind 5, sondern dass wir wirklich auch gucken, wo sind die Schwerpunkte, und damit beschäftigen wir uns gerade intensiv und in diesem Rahmen denn dann auch über die Zukunft der Reha-Zentren und der Modernisierungsgedanke.
Okay, vielen Dank. Aber Sie haben ja noch eine andere Rolle, habe ich gehört, Frau Liebig. Sie sind nämlich unter anderem auch in einem Widerspruchsausschuss in Hessen. Können Sie mir ein bisschen mehr erklären, was ist ein Widerspruchsausschuss und was machen Sie da eigentlich?
Das stimmt, da war ich einmal. Der beschäftigt sich damit, Sie stellen einen Antrag und dann sagt die Organisation, bleiben wir mal bei der Deutschen Rentenversicherung, die sagt dann, nee, also Ihren Antrag auf Prävention oder auf die und die Leistung können wir nicht nachkommen, tut uns furchtbar leid. Und dann bekommen Sie einen Brief zurück und dagegen können Sie sich wehren, juristisch, indem Sie einen Widerspruch einlegen. Das heißt, Sie sind mit dieser Entscheidung nicht einverstanden, und das tun Sie kund, indem Sie dorthin schreiben und argumentieren, warum Sie damit nicht einverstanden sind. Auf der anderen Seite, bei der Deutschen Rentenversicherung, sitzen dann Widerspruchsberaterinnen und Berater in den Ausschüssen drin, und die gucken sich tatsächlich ihre Erklärung an und sagen, das ist eigentlich nachvollziehbar, und streiten sich dann für Sie mit der Organisation, mit dem Träger.
Sie sind also Anwältin und dann in dem Moment.
In dem Moment, genau. Und dann wird argumentiert. Dann sagt der Träger aus dem Grund XY, und wir argumentieren und sagen, ja, aber nachvollziehbar aus den und den Gründen. Dieser Fall scheint besonders zu sein und so weiter. Nach dieser Beratung, die wir dann haben im Widerspruchsausschuss, gibt es denn dann ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis wird dann dem Betroffenen mitgeteilt.
Also wer sitzt da noch drin außer Ihnen in diesem Ausschuss?
Auch diese Ausschüsse sind paritätisch besetzt. Das heißt, sowohl für die Versichertenseite gibt es welche und natürlich auch von der Arbeitgeberseite. Und auch dort, gleicher Gedankengang, Konsens, wir argumentieren und wollen uns denn dann auch auf etwas verständigen. Wenn jetzt das Ergebnis aber trotzdem so ist, dass ich zum Beispiel sage, innerhalb des Widerspruchs, eigentlich ist das überhaupt nicht richtig, kann aber der Betroffene oder die Betroffene selbstverständlich gegen diese Entscheidung eine Klage einlegen.
Oh, na, okay.
Das heißt also, es ist da nicht zu Ende. Und ja, und dann geht's halt ins Klageverfahren. Aber der Widerspruch dient letztendlich dazu, erstmal nochmal drüber nachzudenken und auch zu hören, was sagt denn die Gegenseite? Und beziehungsweise kann man dem eventuell abhelfen? Und das ist eigentlich unser tragender Gedanke. Wir würden gerne den Widerspruch auch abhelfen, indem man das wirklich abwägt. Stimmt das, was hier gesagt wird? Kann man es auch anders entscheiden?
Also so eine Art Schlichtungsausschuss?
Ja.
Ah, okay. Um eben auch Klagen zu verhindern. Mhm. Das ist ja auch sinnvoll. Ist das dann so, dass ich da als Betroffener hinkomme und angehört werde? Oder machen Sie das auf Basis des bestehenden Papiers? Mhm. Also
das meiste läuft über Aktenlage tatsächlich. Und so haben wir dann relativ viele Fälle an einem Tag, wenn wir im Widerspruchsausschuss sind. Und bei der Aktenlage ist es aber so, dass genau dann geguckt wird, sind denn auch andere Gründe noch hinzugekommen, die eventuell nicht berücksichtigt worden sind bei der Erstentscheidung. Deswegen Aktenlage.
Oh, dann da erlangen Sie ja eine ganz eigene Kompetenz, ne? Also Sie müssen solche Anträge ja plötzlich verstehen und auch fachlich bewerten.
Das ist vollkommen richtig. Dazu gehört aber auch, zum Beispiel bei der Deutschen Rentenversicherung oder auch bei der Unfallkasse, haben wir immer Fachleute sitzen, die uns die Fragen auch noch mal näher bringen und uns auch erklären, warum sie das so entschieden haben. Sodass wir bereiten uns natürlich vor, dass wir denn dann auch tatsächlich fachlich gut geschult sind, um auch argumentieren zu können.
Und haben Sie daraus jetzt was gelernt? Also fühlen Sie sich jetzt sozusagen besser geeignet, solche Anträge zu begutachten?
Also die Anträge sind sehr, sehr spannend, durchaus. Auch wenn ich Juristin bin, war das natürlich ein Feld, was wir jetzt nicht in der Universität unbedingt hatten. So ist das auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Geschichte. Denn das sind ja letztendlich, so sehe ich das auch immer, das sind ja Lebensläufe. Dahinter steckt ja ein Mensch, ein Betroffener oder eine Betroffene. Die hatte ja den Antrag nicht aus Jux und Dollerei gestellt, sondern da ist eine Geschichte hinter. Und so schaue ich mir auch die Anträge an und versuche diese denn dann, also diese Betroffenheit, denn dann auch gerade im Widerspruch nochmal nach vorne zu setzen, damit wir besser verstehen, warum der oder diejenige das genau so haben wollte.
Jetzt haben Sie noch einen Bogen gespannt, jetzt sind wir wieder bei der Menschlichkeit. Ja, wer jetzt denkt, wie kann ich mich denn selbst engagieren? Wie kann ich Selbstverwalterin, wie kann ich Selbstverwalter werden? Was müsste denn jemand tun, um sich in der Selbstverwaltung engagieren zu können?
Das ist relativ einfach. Wenn der oder diejenige in einer Gewerkschaft ist, dann ist das Leichteste, die Gewerkschaft anzufragen und zu sagen, ich interessiere mich zum Beispiel als Selbstverwalterin tätig zu sein. Ob das jetzt bei der Bundesagentur für Arbeit ist oder ob das bei der Unfallkasse ist oder ob das bei der Deutschen Rentenversicherung Bund ist oder bei einem deutschen Rentenversicherung Regionalträger ist. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und wir unterhalten uns dann sehr gerne mit dem, wir nennen uns Kolleginnen und Kollegen, und gucken auch, wo sind seine Interessen, wo sind die Schwerpunkte. Mhm. Und da das Feld so groß ist, werden wir definitiv was finden.
Und vielleicht auch noch für die Menschen so ein bisschen, damit sie das fassen können, sie sind abgeordnet in dieses Ehrenamt oder machen Sie Ihren Job parallel weiter? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Ehrenamt ist on top.
Okay.
Heißt also, ich gehe ganz normal meinem Beruf oder meiner Berufung nach. Ich bin Gewerkschaftssekretärin, wie gesagt, im Bundesvorstand und habe dort ein Ressort zu leiten und das mache ich zusätzlich.
Ist das nicht zeitlich total anstrengend? Also
ich versuche das natürlich übereinzubringen. Grundsätzlich, aber ich mache das immer so als Beispiel. Sie arbeiten und sie gehen trotzdem Fußball spielen und trainieren vielleicht noch eine Jugendmannschaft. Das machen sie nebenbei. Das machen sie zusätzlich. Warum machen sie das? Welche intrinsische Motivation haben sie denn dann nach der Arbeit, sich nochmal umzuziehen und die Kleinen zu bespaßen? Genau diese Motivation, die treibt mich an, für die Betroffenen und für die Versichertenseite da zu sein.
Okay. Heißt aber auch, dass Ihr Arbeitgeber bereit sein muss zu akzeptieren, dass Frau Liebig an bestimmten Tagen zwischen 10 und 14 Uhr ein Gremium hier bei der Rentenversicherung hat?
Ein Ehrenamt wird in der Regel von Arbeitgebern auch geschätzt. Warum? Zeigt einmal eine Sozialkompetenz, ist das eine. Und wie Sie schon vorhin sagten, man erwirbt natürlich auch noch ganz andere Fähigkeiten. Einfach mal so nebenbei.
Ja, stimmt. Ja? Eine gute Weiterbildung nebenbei. Gut, wer mehr darüber wissen möchte und überhaupt auch über die Arbeit wissen möchte, der kann sich gut auch informieren unter www.sozialwahl.de. Da wird das ganz verständlich erklärt. Da kann man im Internet nochmal genauer schauen. All das, was Sie, Frau Liebig, jetzt nicht erwähnt haben, steht dann da. Also ich fühle mich jetzt wirklich gut abgeholt und ich weiß relativ gut Bescheid.
Das freut mich sehr. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn viele, die das hören, tatsächlich Interesse zeigen. Und ich berate sehr, sehr gerne, einfach mal bei uns auch auf der Gewerkschaftsseite zu gucken, unter dem Stichwort Sozialwahlen. Da werden Sie sicherlich noch einige Informationen finden und kontaktieren Sie uns einfach.
Super.
Realitätscheck.
Was habe ich festgestellt? Die Selbstverwaltung ist ein elementarer Bestandteil in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie, um die sozialen Sicherungssysteme zu verwalten, zu stützen und auch durchaus eine gewisse Unabhängigkeit dieser Sicherungssysteme zu gewährleisten. So nehme ich zumindest wahr.
Ja.
Ich habe festgestellt, es ist ein Ehrenamt. Es läuft on top. Also es ist wie ein Fußballtrainer, eine Fußballtrainerin zu sein, das ist natürlich eine Hausnummer. Also das muss man dann auch wollen, muss ich sagen. Aber das ist ja vielleicht das Schöne. Es ist auch immer wieder eine Reise nach Berlin, oder? Bei der DEA Verbund ist.
Es macht sehr, sehr viel Spaß. Man lernt natürlich verschiedenste Menschen kennen, verschiedenste Geschichten kennen. Und was mich immer wieder motiviert, ist tatsächlich, man hat, wenn man so ein Helfersyndrom hat wie ich, ne, man hilft sehr gerne und weiß auch, dass es ankommt. Also das ist nicht irgendwo im Nibelösen, sondern es kommt hier tatsächlich auf die Einzelgeschichte an und da steckt ein Mensch dahinter und dem oder ihr wird geholfen.
Es ist sehr konkret. Und es ist auch sehr konkret für die einzelnen Personen selbst, für diese versicherten Menschen in Deutschland. Die können sich engagieren. Mhm. Sie können ihre Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter wählen in der Sozialwahl. Das wäre mein dritter Fakt. Die nächste Sozialwahl ist 2029. Die Werbung dafür läuft, habe ich gehört. Jeder kriegt einen Brief oder man kann vielleicht auch über das Internet, über Social Media Kontakt dazu finden. Auf das rote Herz achten. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eingängig. Ne?
Ja, das ist gut.
Ja, gut. Danke, das war's mit dem Realitätscheck. Und ich möchte erstmal vielen, vielen Dank sagen für dieses sehr spannende, sehr interessante Gespräch und natürlich Ihr Engagement hier bei uns bei der Deutschen Rentenversicherung als Selbstverwalterin, Frau Liebig. Dankeschön.
Vielen Dank, dass Sie mich gefragt haben.
Aber ich möchte Sie noch was fragen.
Bitte.
Das frage ich jeden. Haben Sie Lust auf ein Spiel?
Gerne.
Fairy Tale.
Frau Liebig, erinnern Sie sich an Ihre letzte gute Tat? Groß oder ganz klein?
Meine gute Tat? Klein? Ich habe meiner Nachbarin geholfen, einen Brief zu verstehen.
Super, Beamtendeutsch.
Genau. Das war so kompliziert, dass sie gesagt hat, du Rebecca, ich verstehe es wirklich nicht, kannst du mal drüber gucken. Und da konnte ich ihr das dann auseinandernehmen, sagst du, das und das wollen sie sagen und das sollst du machen.
Also da muss ich sagen, dann habe ich auch schon etliche gute Taten vollbracht, weil das ist tatsächlich etwas, was ich dann auch gerne mache. Ich verstehe das, weil ich im System bin und dann kann ich den Menschen auch sagen, was das bedeutet.
Schön.
Ja. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Gibt es einen Satz oder einen Leitspruch, der Sie immer wieder ermutigt, der Sie trägt?
Mit Spaß geht's immer weiter. Das sage ich deswegen so gerne, denn wie oft gibt es natürlich Situationen, die nicht ganz so spaßig sind. Und wenn man sich darüber bewusst macht, wir sind gesund, wir können daran teilhaben, an der Situation, die gerade ist. Andere können es vielleicht nicht. Und sich dessen bewusst zu werden, sage ich dann sehr gern und sehr oft, hey, mit Spaß geht's immer ein Stück weiter.
Ja, und wenn man den Spaß reinbringt, dann werden auch die schlimmsten Sachen plötzlich erträglicher, das stimmt. Welcher Moment hat Ihnen denn zuletzt das Gefühl gegeben, das war jetzt richtig gut?
Das war bei dem Kongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Da haben wir verschiedenste Anträge beschlossen und da gab es unter anderem auch einen Antrag, wie wir glauben, dass Integration wichtig ist, denn gerade an der Stelle sollte jetzt auch wieder gekürzt werden, Gelder und so weiter, Haushaltslage. Und der Antrag wurde angenommen und das fand ich ein sehr, sehr schönes Gefühl zu wissen, dass hier viele Menschen im Raum sind, nicht nur die Delegierten, sondern auch Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die sich dafür einsetzen, dass wir Integration ernst nehmen, dass wir Menschen nicht nur nach Deutschland holen, um zu arbeiten, sondern sie befähigen, auch in die Gesellschaft reinkommen zu können und das fand ich sehr, sehr schön.
Ja, das ist toll, wenn man merkt, dass Gruppen existieren, die für sowas stehen. Mhm. Das stimmt, das ist vielleicht gerade heutzutage wichtiger denn je. Im Sinne einer Lernkultur schätzen wir ja neue Erfahrungen immer sehr. Das hat man ja auch gerade schon. Gab es in Ihrer jüngsten Vergangenheit eine Situation, aus der Sie Neues mitnehmen konnten?
Das kommt jetzt ganz banal. Ja, ich habe einen kleinen Garten. Und bis jetzt hatte ich Rasen gemäht und dann die Kante halt so ein bisschen mit der Schere darum geschnitten. Mhm. Und da sagte mir meine Nachbarin, Rebecca, du machst dir mal so viel Arbeit. Du, da gibt es einen Rasentrimmer. Ich so, was für ein Ding? Sie so, ein Rasentrimmer. Ich so, ach so, okay. Habe ich mich schlau gemacht.
Und jetzt ja, haben Sie einen Rasentrimmer?
Jetzt habe ich einen Rasentrimmer und dazu gelernt.
Das war klasse.
Das ist vorgestern passiert.
Hochaktuell. Ja, vielen Dank, Frau Liebig, vielen Dank für Ihre Offenheit und für das tolle Gespräch. Mensch, du hast recht. Freuen Sie sich auf die nächsten Folgen, in denen es um Sie und Ihr Recht auf Rehabilitation geht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.